Eure Welt verschwimmt. Die Musik fühlt ihr jetzt viel intensiver. Ihr seid komplett in diesem Moment, voll im Rausch. Ihr sucht so richtig den Kontrollverlust.
Wenn man im Alltag ständig unter Strom steht und das Gefühl hat, man muss irgendwie die Kontrolle wahren, dann sind natürlich ab und zu mal so Momente, wo man ja so ein bisschen der Realität entfleucht, besonders schön.
Facts und Feelings.
Wir schauen uns Situationen und Gefühle an, die uns in unserem Leben beschäftigen und versuchen die Ursachen dahinter zu verstehen. Ich bin Przemek und Leben, das kann ganz schön überfordernd sein. Manche suchen dann die Flucht, zum Beispiel in einem Rausch. Sie geben komplett die Kontrolle ab. Oder? Wie weit eigentlich? Und kann man überhaupt kontrolliert die Kontrolle abgeben? Warum reizt uns das so? Und was können wir tun, wenn es doch zu viel wird? Das sind Fragen, die wir heute angehen wollen. Und ganz wichtig vorneweg, uns geht es hier nicht vordergründig um Suchterkrankungen. Also nicht um Menschen, die den Rausch suchen, weil sie gar nicht mehr anders können. Falls ihr selbst oder Menschen in eurem Umfeld beim Hören trotzdem ein ungutes Gefühl habt, wir haben euch in den Shownotes ein paar Hilfsangebote aufgelistet. Wir haben gerade schon Nadine kennengelernt. Sie ist Autorin und Speakerin und sie sucht bewusst den Kontrollverlust durch Drogen. Früher häufiger, jetzt, wie sie sagt, nur noch einmal im Jahr. Sie hat mir aber auch bei unserem Gespräch erzählt, dass sie im Arbeitskontext die Kontrolle sehr ungern abgibt. Ja, und ich frage mich so ein bisschen, wie geht das zusammen?
Das ist eher dahingehend ein Kontrollverlust, dass ich komplett so aus meinem Alltagsgedankenkarussell raus bin, ne? Also, dass ich wirklich absolut im Moment bin. So, ich konzentriere mich auf die Musik, auf die Farben, auf die Menschen um mich drumherum. Und das ist halt so ein schönes Abschalten.
Und das ist auch wichtig für dich. Also, du willst nicht über diese Grenze gehen oder reizt dich das vielleicht auch ein bisschen?
Ich möchte nicht hilflos sein, weil gerade zum Beispiel, wenn ich jetzt daran denke, ich bin extrem betrunken, das löst in mir auch Gefühle der Hilflosigkeit aus, weil ich irgendwie merke so, okay, wow, ich kann mich nicht mehr richtig artikulieren, ich kann irgendwie Entfernung nicht mehr richtig einschätzen oder vielleicht auch Gefahren, ne, oder meine Sicht ist irgendwie verschwommen. Und das ist etwas, wenn ich beispielsweise chemische Drogen nehme, nicht der Fall. Also ich habe eher das Gefühl, meine Sinne sind extrem geschärft.
Macht das für dich einen Unterschied, wo du dabei bist, wenn du gerade über diese Sinne sprichst?
Ja, total. Also mittlerweile ist es ja der Fall, dass ich so einmal im Jahr, wenn ich mit Freunden auf ein Festival fahre, dass das dann so der Moment ist, wo ich mir halt diese, ich sag jetzt mal, Drogenauszeit gönne, auch mit keinem schlechten Gewissen, ne, weil ich mich dementsprechend vor- und auch nachbereite, ne. Das heißt, ich gucke, habe ich nach dem Festival genug Zeit für mich, wo ich mich irgendwie wieder regenerieren kann. Das heißt, genug essen kann, genug schlafen kann, jetzt nicht irgendwie irgendwelche krassen Termine habe, wo ich super präsent sein muss, weil das würde mich ja schon allein während des Drogentrips einfach nur stressen, ne? Wenn mir dann zwischendurch einfallen würde, so okay, Mist, ich muss nächste Woche irgendwie bei einem wichtigen Kunden sitzen und abliefern. Und genauso auch, dass ich im Vorhinein irgendwie gucke, hey, wie geht's mir, ne? Bin ich gesund? Habe ich genug Sport gemacht? Wie ist gerade so meine Laune? Mache ich das wirklich, weil ich einfach nur ganz viel Spaß mit meinen Freunden haben will, oder mache ich das, weil ich eigentlich vor irgendwas wegrenne? Muss ich irgendwelche schlechten Gefühle kompensieren, weil das ist auch schon keine gute Ausgangslage. Ja, da kommt es halt schon auf Setting wirklich an, ne? So, habe ich irgendwie eine schöne Lichtershow, habe ich einen Baum mit einem Sonnenuntergang dahinter, in den ich ab und zu mal schauen kann. So, das macht das Ganze halt einfach noch viel intensiver.
Ich glaube, ich würde bei diesem Grenzbereich bleiben. Das finde ich nämlich total interessant, also dass du ja nicht hilflos sein willst. Hattest du schon mal Erfahrungen, wo du dachtest, okay, jetzt habe ich den Grenzbereich auf jeden Fall überschritten? Und
ja.
Wie war das für dich?
Ja, definitiv. Also ich meine, am Ende des Tages kennt man seine Grenzen ja nur, wenn man sie eventuell einmal überschritten hat, weil ansonsten kratzt du ja immer nur sozusagen an der Schwelle. Und ich hatte einen LSD-Trip in meinem Leben, der ja ein bisschen nach hinten losgegangen ist, einfach weil das Setting nicht gestimmt hat, ebenso wie die Dosis. Und das war auf jeden Fall keine allzu schöne Erfahrung. Ich meine, ich hatte das Glück in dem Moment, dass halt Menschen bei mir waren, die auf mich aufgepasst haben, denen ich zu 100% vertraue. Aber trotzdem, letztlich war es ein klassischer Horrortrip, ne? Wie man das irgendwie aus Film und Fernsehen kennt. Und ich bin ehrlich, ich möchte die Erfahrung trotzdem nicht missen, weil sie mir auch sehr viel irgendwie über mich selber gezeigt hat. So quasi, welche Dämonen sind da in mir, welche Ängste sind irgendwo tief in mir verankert, die ich vielleicht im Alltag versuche, ja, zu unterdrücken oder ähnliches. Das ist auf jeden Fall einmal passiert. Und ich kann mich aber auch noch erinnern, wie schlimm einfach immer wieder zwischendurch dieses Gefühl war, so okay, krass, du bist gerade einfach nicht mehr Herrin deiner Sinne und dass ich eben auf die Menschen in meinem Umfeld auch angewiesen war. Also wenn ich die nicht gehabt hätte, ja, wäre es wahrscheinlich noch schlimmer gewesen.
Du nimmst die ja jetzt, so wie du sagst, einmal pro Jahr. Hattest du trotzdem irgendwie Momente, wo du dir gedacht hast, okay, ich suche nicht nur den bewussten, irgendwie kontrollierten Kontrollverlust, sondern das könnte in Richtung Abhängigkeit gehen?
Also ich weiß noch, als ich damals angefangen habe, so ein bisschen mit Drogen zu experimentieren, da war ich Mitte 20, also das ist jetzt 10 Jahre her. Und da habe ich schon gemerkt, so okay, ich bin schon ein sehr neugieriger Mensch und probiere gerne Dinge aus und muss mich dann auf jeden Fall hier und da wahrscheinlich auch mal ein bisschen zurückhalten, weil das, ja, die Neugier einfach überwiegt in vielen Momenten. Und dann gab es auch mal eine Phase, wo ich auf jeden Fall zu viel gefeiert habe und dann auch regelmäßig irgendwie Stoffe mit im Spiel war, also illegale Stoffe mit im Spiel waren. Aber das ist jetzt nicht irgendwie zu einer Abhängigkeit geworden, die behandelt werden musste oder ähnliches, sondern ich wurde dann auch von meinem Umfeld einmal darauf hingewiesen, so hey, es ist schon einfach ein bisschen mehr geworden, ne? So geht's dir wirklich gut. Und dann habe ich das selber auch mal reflektiert und habe dann einfach auch für mich gemerkt, okay, vielleicht ist der Erlebnisdrang gerade doch ein bisschen zu ausgeprägt und habe dann einfach einen klaren Cut gemacht, ne? Von heute auf morgen dann einfach mal alles sein gelassen, einfach um auch wieder so, ja, mich zu resetten sozusagen. Und das ist eben auch ganz wichtig, ne? Weil ich meine, so ein Alkoholkater, der ist bei den meisten nach 2 bis 3 Tagen ist der weg und dann fühlst du dich irgendwie wieder gut, wieder hergestellt. Und wenn wir jetzt zum Beispiel von chemischen Substanzen sprechen wie Ecstasy, dein Körper braucht viel länger, um sich davon zu erholen. Und deswegen sollte man allein schon aufpassen, dass man nicht mehrmals im Monat irgendwie Ecstasy oder so konsumiert, weil es wird dann echt ein ganz schön langer Kater.
Für Nadine sind also die Hauptmotivationen für den Konsum dieses Loslassen des Alltags und das extreme sinnliche Erleben, wie sie es beschreibt. Und wie Nadine erzählt, das wirkt auf mich schon sehr reflektiert. Also sie kennt die Risiken, versucht sie abzuwägen, weil risikofreien Konsum, den gibt's ja nicht. Und sie macht's auch nur einmal im Jahr und trotzdem macht sie's ja. Also ich frage mich weiter, warum gibt es das? Also warum suchen wir diesen Rausch? Das habe ich Yvonne Migrenz gefragt. Sie ist Soziologin und hat ihre Promotion zu Rausch geschrieben.
Also ich würde diesen Gegensatz aufmachen zwischen Alltag und Außeralltäglichkeit. Und der Rausch gehört eben in die Außeralltäglichkeit. Und warum suchen wir solche Rauschzustände? Eben genau um den Zwängen des Alltäglichen, des immer Wiederkehrenden für einen kurzen Moment zumindest zu entkommen.
Diese Entlastung hat für Yvonne Migrenz eine Funktion auf verschiedenen Ebenen.
Insofern ist es auf einer individuellen Ebene sicherlich so etwas wie eine Bewältigungsstrategie, auch mal ganz kurz so ein bisschen Dampf abzulassen. Aber auch auf einer kollektiven Ebene hat der kollektive Rausch eben die Funktion, auch das Individuum als Teil einer, ja, Gemeinschaft wahrnehmbar zu machen.
Und es gibt Momente, da gehört dieses Berauschen einfach dazu. Das ist dann wie so ein Ritual, dem wir nachgehen.
Also wir haben eben gesellschaftlich bestimmte Orte und auch Zeiträume, in denen Rausch quasi geduldet oder erlaubt ist. Also egal, ob es jetzt das Fußballstadion ist oder der Karneval, ist klar, da gibt es einen reservierten Raum oder Zeitraum, da ist kollektive Übertretung der Alltagsregeln legitim, da ist das erlaubt.
Yvonne Migrenz sagt auch, dass es wichtig ist, dass man durch diese Ausbrüche aus dem Alltag erkennt, ja okay, Alltagsregeln, die wir haben, die sind ja eigentlich ja sogar ganz hilfreich, also dass man die sich fast schon zurückwünscht. Und sie macht auch einen ganz klaren Unterschied zwischen Rausch und Sucht.
Es gibt schon auch in dieser Enthemmung sowas wie einen Wiederholungsdrang, sage ich mal. Und dann gibt es eben den Wiederholungszwang. Und das wäre für mich schon dann der Unterschied hin zur Sucht. Also eine süchtige Person kann sich eben nicht aussuchen, heute Abend trinke ich mal gepflegt ein Glas Rotwein, sondern da steht ein Zwang dahinter. Und Sucht gehört eben in die Alltäglichkeit und nicht in die Außeralltäglichkeit.
Für Yvonne Migrenz und für Nadine ist Rausch also etwas Außergewöhnliches, etwas Außeralltägliches. Ich habe aber noch mit Rüdiger Schmolke gesprochen. Der ist Politik- und Gesundheitswissenschaftler und arbeitet außerdem in der Beratung und Prävention von Drogenkonsumierenden.
Bevor dieses Wort Rausch so reduziert wurde, heute verbinden wir das fast nur mit Alkoholrausch oder Drogen, andere Drogenrausch. Aber es gibt ja auch viele andere. Also früher war so Tanzrausch. Ja, das war zum Beispiel der Rausch der Nacht oder sowas. Ja, das war sehr etabliert, weil man das durchaus auch empfindet, wenn man noch gar keine Substanzen genommen hat, sondern zum Beispiel durch Meditation. Ja, kommt man auch in eine Art Flow- oder Rauschgefühl durch Tanzen eben, durch körperliche Bewegung. Und es gibt ja auch ganz viele Kulturtechniken, die ganz ohne Einnahme von Substanzen eigentlich ganz gezielt darauf abzielen, eben so ein Rauschgefühl zu erleben. Also durch Trommeln, durch Tanzen, ja, Festivitäten und so weiter. Also irgendwie kennen das, glaube ich, alle. Und es gibt auch so eine Art von Alltagsrausch, dass wir irgendwie das Raumzeitgefühl vergessen, dass wir irgendwie uns was reinsteigern. So. Aber das sind natürlich andere Sachen, als wenn ich tatsächlich ganz gezielt jetzt Substanzen einnehme und das schon verbinde mit diesem Rauschgefühl, ganz klar.
Und Rausch ist also scheinbar für dich was Positives und deshalb machen es Menschen?
Also ich denke, deshalb machen es Menschen. Viele sagen ja auch, ja, das, der Wein, der hat dann nur wegen des Geschmacks oder so. Das stimmt auf jeden Fall nur halb, weil dahinter ist immer sicherlich auch ein tiefer Drang, ja, sich zu berauschen, rauszubeamen aus dem Alltag, ne, aus den Alltagszwängen und so weiter. Und tatsächlich ist es, glaube ich, ganz wichtig, das zu verstehen, dass ja niemand sich berauschen will oder ja auch jetzt Substanzen nimmt, um am Ende nur die negativen Folgen zu haben, sondern erstmal geht es ja darum, Lust zu empfinden und eben dieses rauschhafte Gefühl spielt dabei eine große Rolle. Und einige, da können wir vielleicht gleich nochmal hingucken, geht es tatsächlich ganz gezielt darum, wirklich die Kontrolle zu verlieren, total abzugeben, ja, sich wirklich ganz tief fallen zu lassen. Aber für die meisten ist es eher so eine Gratwanderung, man nennt das auch so das Paradigma des kontrollierten Kontrollverlusts. Für die meisten ist das eher das Ziel, weil es natürlich auch, ja, risikoreich, wenn ich die Kontrolle total abgebe. Da muss ich natürlich sehr darauf achten, wo bin ich da, mit wem bin ich da, ist das auch sicher.
Und diese Kontrolle in einem sicheren Rahmen abzugeben, hat mir Rüdiger auch gesagt, ist gar nicht so einfach, um nicht zu sagen, eigentlich unmöglich.
Ja, das mit dem sicher ist so eine Sache. Wir sprechen ja immer von safer use und meinen damit einen sichereren Gebrauch. Ja, das ist so ein bisschen so ein Zwischenziel. Also natürlich ein Ziel kann auch sein, keine Drogen mehr zu nehmen und so weiter. Aber sagen wir jetzt mal, wir haben es mit der Mehrheit ja auch der Leute zu tun. Bei denen ist das ja nicht Ziel, sondern die wollen eher ihren Substanzkonsum kontrollieren. Die wollen nicht abgleiten in sowas wie Suchtabhängigkeit, Kontrollverlust, sondern die wollen eher ja die positiven Eigenschaften rausziehen. Und da ist es immer sehr wichtig, was kann ich denn jetzt tun? Welche Faktoren können das positiv beeinflussen, dass es ein Stück sicherer wird? So, und am Ende bleibt es natürlich eine Abwägungsentscheidung. Und da gibt es jetzt verschiedene Sachen. Das kommt natürlich darauf an, wie gut bin ich eigentlich vorbereitet? Also wie ist es in mir? Kann ich das handeln, was da gleich passieren wird? Bin ich auch gut informiert? Habe ich auch so Coping-Strategien, Bewältigungsstrategien, wenn es zu schwierigen Situationen zum Beispiel kommt? Gibt es so Exit-Strategien für mich auch? Dann kommt es natürlich extrem auf die Umgebung auch an. Also habe ich eine sichere Umgebung? Ist es überhaupt flauschig, ja, um mich herum? Oder ist es irgendwie was Bedrohliches und mir begegnen ganz viele, ja, auch risikoreiche Situationen? Und natürlich kommt es auch auf die Substanz an. Also planen und informieren steht an erster Stelle. Ganz wichtig ist für uns auch die Freundinnen und Freunde, tatsächlich nie ganz alleine loszugehen. Klar, kann auch eine Entscheidung sein, ne? Aber es wäre ein Safer-Use-Tipp, tatsächlich ja mit 2 oder 3 Leuten aus meiner Partygang zum Beispiel eine Verabredung zu machen. Ja? Wir bleiben zusammen, wir achten aufeinander. Wir treffen uns zum Beispiel alle halbe Stunde oder alle Stunde an einem gewissen Punkt und checken nochmal ein, wie sind wir drauf, wie geht's eigentlich weiter und was nehmen wir bei den anderen wahr. Also so einen reflektierten Konsum. Aber ganz wichtig ist auch, das wissen wir auch so aus vielen Projekten und Forschungen, die Integration des Rausches. Also hinterher das nicht nur wegzulachen und zu sagen, oh, war wieder eine heftige Nacht, sondern tatsächlich ja irgendwie mit Freundinnen oder denjenigen, mit denen ich was erlebt habe, auch darüber so ein Stückchen ins Gespräch zu gehen, zu gucken, war das jetzt eigentlich gut, war das nicht gut, weil damit lernen wir.
Rüdiger hat auch betont, in ganz Deutschland gäbe es Drogenberatungsstellen und da könne man nicht erst hin, wenn man bereits ein Problem mit einer Abhängigkeit hat, sondern auch schon früher, um sich beraten zu lassen, um zu checken, ob der eigene Konsum problematisch sein könnte. Und eine Sache, die wollte er am Ende unbedingt nochmal hervorheben.
Ganz wichtig wäre mir nochmal zu sagen, wenn ihr angesprochen werdet von Freundinnen, die sagen, mein Konsum, ich will mal, wie siehst du denn das? Oder ihr beobachtet einfach bei Freundinnen oder Bekannten, dass die viel konsumieren und dass es vielleicht ganz schön edgy ist. So moralisiert nicht, sondern unterstützt.
Das war ja auch bei Nadine so ein Punkt. Sie wurde ja auch von ihrem Umfeld ganz wohlwollend darauf angesprochen, ob ihr Konsum gerade nicht vielleicht etwas über die Stränge schlägt. Und deshalb ist es ja auch wichtig, dass ihre Erzählungen jetzt nicht dazu beitragen, dass andere Menschen sich an Drogen probieren möchten.
Es macht ab und zu Spaß, aber trotzdem bin ich mir der Gefahren bewusst, weil es ist eben so eine wunderschöne Erfahrung. Und wenn man das dann nicht auf so einen Moment zentriert, sondern immer wieder diese schöne Erfahrung erzeugen will, dann wird es halt irgendwann wirklich ja, toxisch im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, was mir mal sehr wichtig ist anzumerken, weil ich kriege das schon mit, gerade wenn jetzt auch vermehrt über Drogen gesprochen wird, was natürlich super wichtig ist, weil wir brauchen die Aufklärung. Und dann kriege ich das manchmal mit, dass Menschen irgendwie sagen, boah, das klingt irgendwie so spannend, jetzt wo du das sagst. Ich glaube, ich muss das auch mal probieren. Und da sage ich den Leuten immer so, ey, nimm nicht meine Erfahrung als Vorbild, dass du jetzt auch unbedingt mal Drogen probieren willst, weil am Ende des Tages, sage ich dir auch ehrlich, das ist einfach chemisches Glück. Und je nachdem, was du für einen Charakter hast, wenn du Pech hast, wirst du ewig diesem chemischen Glück hinterherlaufen. Und deswegen, ja, überlegst dir wirklich zwei oder auch dreimal, weil am Ende des Tages sind es Drogen. Punkt. Und das Gleiche gilt für Alkohol.
Aus dieser Folge nehme ich mit, dass es durchaus Gründe gibt, warum Menschen den Kontrollverlust suchen und die auch einen Platz in unserer Gesellschaft haben. Zum Beispiel eine Flucht aus dem Alltag oder eben auch, um dann doch zu merken, wie gut die Alltagsregeln mal tun können. Aber komplett die Kontrolle abgeben, das möchte eigentlich keiner. Und wenn es doch passiert und ihr das Gefühl habt, dass ihr vielleicht ein Problem haben könntet, dann gibt es genug Stellen, an die ihr euch wenden könnt. Ganz wichtig, euer direktes Umfeld, aber auch Beratungsstellen. Die in eurer Nähe findet ihr im Internet, zum Beispiel bei den Landesstellen für Suchtfragen. Mehr Infos dazu haben wir euch in die Shownotes gepackt. Das Team für diese Folge: Anne Bohlmann, Stefan Krombach, Friederike Seeger, Philipp Adelmann und ich, Przemek Żuk. Unseren Podcast, den gibt es ja jetzt schon seit einigen Folgen. Ist es vielleicht Zeit, was zu ändern? Wenn ihr Feedback habt, schreibt uns doch gern an factsundfeelings@deutschlandradio.de. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Deutschlandfunk Nova. Facts und Feelings. Immer montags, mittwochs und freitags in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt.